Ja, vorhin, als die Grüße waren, habe ich es gar nicht so schnell geschafft, aufzustehen und auch Grüße mitzuteilen von meiner Familie und von den Leuten in Wüstenrot. Ich weiß gar nicht, wo ich dann zu Hause bin, aber auch von den anderen Gemeinden, die wir hier und da mal besuchen. Wisst ihr, wenn es kleine Gemeinden gibt, dann freuen sie sich so sehr über die Verbundenheit weltweit mit anderen Christen, dass sie immer wieder sagen, egal wo ihr dann Christen trifft, dann grüßt. Und hiermit habe ich das dann getan. Vielen Dank, Alex, für die Botschaft, sehr eindrücklich, die er uns gebracht hat. Und das fügt sich so gut an zu dem, was wir gleich lesen wollen vom Wort Gottes und darüber nachdenken wollen. Worauf kommt es in unserem Leben wirklich an? Da gibt es in der Bibel, in dem Alten Testament, eine Geschichte, die wir alle kennen. Nicht nur die Christen, die das Wort Gottes öfters mal lesen, sondern auch viele Nichtchristen, die Geschichte von Kain und Abel. Und diese Geschichte von Kain und Abel macht uns das Eigentliche, worauf es ankommt in unserem Leben, deutlich. Wir wollen sie mal lesen und uns damit beschäftigen. Aber bevor wir den Text lesen, eine kurze einfach Vorstellung, wie es damals gewesen ist. Wir sind ja in einer Zeit, über die wir nachdenken, wo die Weltbevölkerung ja gerade begann. Man sprach damals noch nicht von Tausenden von Einwohnern, sondern wenn man das genau nimmt, gab es wahrscheinlich, als diese Geschichte stattfand, 4 Einwohner auf dieser Welt. Vielleicht gab es auch mehr. Wir wissen das nicht genau. Die Bibel berichtet uns von diesen 4 Einwohnern. Und wir kennen ja die Geschichte von Kain und Abel. Das endete ja tragisch, in dem Sinne, dass ein Sohn, ein Bruder sterben musste. Und wenn von 4 einer stirbt, dann ist ein Viertel der Weltbevölkerung umgekommen. Und ein weiteres Viertel der Weltbevölkerung waren die Mörder. Und diese Geschichte macht uns deutlich, wie drastisch und wie klar die Sünde in die Welt hineingekommen ist. Und wir lesen mal diesen Text aus 1. Mose Kapitel 4, 1 bis 16. Und Adam erkannte seine Frau Eva und sie ward schwanger und gebar den Kain und sprach, ich habe einen Mann gewonnen mit Hilfe des Herrn. Danach gebar sie Abel, seinen Bruder, und Abel wurde ein Schäfer, Kain aber wurde ein Ackermann. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes. Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Der ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Da sprach der Herr zu Kain, warum ergrimmst du und warum senkst du deinen Blick? Ist nicht also, wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben? Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen. Du aber herrsche über sie. Da sprach Kain zu seinem Bruder Abel, lasst uns aufs Feld gehen. Und es begab sich, als sie auf dem Feld waren, erhob sich Kain wieder seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Da sprach der Herr zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Er sprach, ich weiß nicht, soll ich meines Bruders Hüter sein? Er aber sprach, was hast du getan? Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit mir von der Erde. Und nun verflucht seist du auf der Erde, die ihr Maul hat aufgetan und deines Bruders Blut von deinen Händen empfangen. Wenn du den Acker bebauen wirst, soll er dir hinfort seinen Ertrag nicht geben. Unstet und flüchtig sollst du sein auf Erden. Kain aber sprach zu dem Herrn, meine Strafe ist zu schwer, als dass ich sie tragen könnte. Siehe, du treibst mich heute vom Acker und ich weiß mich von deinem Angesicht verbergen und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen und muss unstet und flüchtig sein auf Erden. So wird es mir gehen, dass mich totschlägt, wer mich findet. Aber der Herr sprach zu ihm, nein, sondern wer kein totschlägt, das soll siebenfältig gerecht werden. Und der Herr machte ein Zeichen an Kain, dass ihn niemand erschlüge, der ihn fände. So ging Kain hinweg von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Lande Not jenseits von Eden gegen Osten. Wir lesen hier von zwei Brüdern, die Gott ein Opfer bringen wollten. Und bei diesem Opferbringen entsteht ein entscheidender Unterschied in ihrer Beziehung auch zu Gott. Und hier stellt sich die Frage, was macht denn genau den Unterschied zwischen Kain und Abel aus? Am Anfang finden wir eine kurze Beschreibung von diesen beiden Brüdern. Kain war der Ältere, den Eva geboren hatte, und sie erinnert sich wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich bei der Geburt an die Aussage Gottes, die Gott gemacht hatte, als er Adam und Eva aus dem Garten Eden vertrieben hatte und gesagt hatte, mit Mühe und Not wirst du Kinder gebären. Damals gab es ja noch keine Hebammen. Die einzige Hebamme, die damals war, war wahrscheinlich Adam, ne? Eine männliche Hebamme. Geburt war ja nicht üblich. Es waren noch nicht 1000 Menschen geboren damals. Es ist der erste Mensch, der in dem Sinne geboren wird. Und in diesem Zusammenhang sagt Eva, dass sie das mit der Hilfe des Herrn tun konnte. Es ist nachvollziehbar und beschreibt, wie schwierig und sie die Folgen der Sünde nun tragen mussten. Eine Zeit später merken wir, dass diese beiden Brüder ein Gottesbewusstsein haben. Es entsteht der Wunsch, Gott Opfer zu bringen. Und dieser Wunsch entsteht bei beiden Brüdern. Trotz der Sünde, die eingeschlichen war in diese Welt, trotz dem, was Adam und Eva alles getan haben und den Folgen, die sie tragen mussten, haben diese beiden Brüder dieses Gottesbewusstsein höchstwahrscheinlich von den Eltern übernommen und sie möchten Gott Opfer bringen. Interessant ist, dass die Bibel das so schreibt, dass es direkt nach dem Sündenfall beschrieben wird in dem ersten Buch Mose. Gerade lesen wir noch, wie die Sünde hineingekommen ist in diese Welt und schon lesen wir die Folgen der Sünde in der zwischenmenschlichen Beziehung zwischen Brüdern. Als sie Opfer bringen wollten, bei dieser Absicht merken wir, dass es sehr ehrenwert war. Sie wollten etwas Gutes tun. Sie wollten etwas tun, was nicht für sie dienlich ist, nicht zum eigenen Nutzen dient, sondern sie wollten den größten Gott anbeten, der auch damals schon bekannt war. Sie wollten das Beste von ihrem Ertrag Gott geben. Und wir merken, dass dieses Prinzip zieht sich dann hindurch durch die ganze Bibel. Das Beste immer wieder Gott geben. Und dann entdecken wir später, als Gott die Gesetze dem Volk Israel gibt, dass Gott ebenfalls dem Volk Israel gibt, sagt, das Beste soll Gott gehören. Und ohne, dass sie das Gesetz Gottes, das Israel nachher bekommen hatte, wussten die beiden Brüder, taten sie danach. Sie wollten das Beste Gott bringen. Und damit ist dieses Prinzip, Gott das Beste zu bringen, nicht nur für die Juden, die das Gesetz nachher bekommen haben und wo es ausdrücklich steht, sondern ist universal, für alle Menschen gültig. Und wir merken auch in unserem Leben und in dem, wie wir auch im Neuen Testament darüber lesen, dass dieses Prinzip, das Beste Gott abzugeben, immer noch gilt. Und das andere, was hier entsteht, zum ersten Mal wird Opfer gebracht. Und wenn wir die Bibel lesen, merken wir, dass sich diese Linie, die hier beginnt, sich durch die ganze Bibel zieht. Immer wieder im Volk Israel und später zieht sich diese Linie des Opfergebens hindurch, bis es sich dann mündet in Christus, der das Opfer dann ist für alles das, was vorher geschehen ist und für das Zukünftige. Er ist dann das eigentliche Opfer. Und als diese beiden Männer nun dieses Opfer bringen wollten, was macht Gott? Das ist eine wichtige Frage, wenn wir uns darüber nachdenken. Wenn wir uns bemühen, Gott zu befriedigen, etwas zu tun, was Gott gefällt, wie sieht denn Gott auf sowas? Wie schaut Gott auf sowas? Das Opfer von Abel wird angenommen und das Opfer von Kain wird nicht angenommen, wird verworfen. Nach welchen Kriterien hat nun Gott hier entschieden? War die Art des Opfers entscheidend? War die Gabe, bei Kain waren es Früchte des Feldes, bei Abel waren es der Ertrag oder die Erstlinge der Herde, also vielleicht Schafe, war das entscheidend? Es kann eigentlich ganz sein, dass Gott das Opfer von Kain verworfen hat, weil es Getreide war. Weil wir merken auch später nachher, als das Volk die Gesetze von Gott bekommen hatte, dann gab es auch Getreideopfer, die Gott sogar selber eingeführt hatte. Also könnte das nicht der Grund gewesen sein. War vielleicht eine Zeremonie irgendwie notwendig beim Opfer geben, dass der Kain nicht so beachtet hat als der Abel? Es gibt Ausleger, die sagen, hier ist wahrscheinlich das Prinzip des Stärkeren und des Schwächeren zum Ausdruck gebracht. Gott wendet sich immer dem Schwächeren zu und das war hier der Abel, der Jüngere, und Kain war der Ältere, der Stärkere. Und deswegen drückt sich Gott hier symbolisch für den Schwächeren aus. Aber dafür finden wir weder in anderen Stellen der Bibel, im Alten Testament noch im Neuen Testament, irgendwelche Belege. Und wir neigen dazu, bei dem Versuch, den Grund herauszufinden, was ist nun hier der Unterschied, an den äußerlichen Dingen das festzumachen. An der Art des Opfers, an der vielleicht Zeremonie, an den Gegebenheiten damals, an den Voraussetzungen, an den Umständen. Aber die eigentliche Antwort finden wir viele Blätter später in der Bibel, im Neuen Testament. Was nun der wirkliche Unterschied war zwischen Kain und Abel. Und damit wird auch deutlich, dass dieses Buch und alles, was hier drin steht, zusammengehört. Es ist ein Ding, ein Buch, das Gott so hineingegeben hat, weil er oft im Neuen Testament uns erst Antworten gibt auf Fragen, die sich uns im Alten Testament stellen. Und im Neuen Testament sagt das Neue Testament ausdrücklich, was nun der eigentliche Grund war, warum Gott das Opfer von Kain nicht angenommen hat und das Opfer von Abel angenommen hat. In Hebräer 11, Vers 4 heißt es, da haben wir eine Liste von Menschen, die vor Gott als gerecht erfunden wurden. Das waren Menschen, die vor Gott gerecht sein wollten, angenehm vor ihm sein wollten, und Gott hat sie als solches erfunden. Und in dieser Liste ist auch Abel. Und da heißt es, aufgrund des Glaubens brachte Abel ein besseres Opfer dar als Kain. Deshalb nahm Gott seinen Gaben an und stellte ihm das Zeugnis aus, vor ihm bestehen zu können. Was ist der Grund? Der Glaube. Den Unterschied macht der Glaube. Oder der Glaube macht den Unterschied aus. Es ist die Frage aller Fragen. Wie können wir Gott genügen? Wenn wir uns die Fragen stellen, wie kann ich Gott gefällig leben? Hier in den ersten Blättern der Bibel gibt schon Gott eine Antwort. Wir können nur dann Gott genügen, wenn wir an ihn glauben. Aus Glauben an ihn. Aus eigener Kraft, aus eigenen Bemühungen, aus eigenem Handeln sind wir dazu nicht in der Lage. Wir schaffen es wirklich nicht in diesem Leben, Gott zufriedenzustellen. Es wird uns nie gelingen. Weder ein aufopferungsvoller Dienst, noch ein Einsatz an Engagement, gute Taten, Gottesdienstbesuche, Anbetungsformen und Liederformen oder was es alles an Fragen gibt, die wir oft untereinander besprechen und worüber wir diskutieren. Alles das, mit diesen Dingen werden wir Gott nicht zufriedenstellen können. Unsere Vorstellungen und Denkweisen, wie was sein geschehen muss, damit werden wir Gott nicht zufriedenstellen können, sondern allein durch das Vertrauen, durch den Glauben an diesen allmächtigen Gott. Ja, Kain hat doch auch geglaubt, kann man sagen. Sonst würde er ja nicht den Versuch starten, Gott ein Opfer zu bringen. Kann man nicht sagen, er war auch ein gläubiger Mensch, der irgendwie versucht hatte, Gott zufriedenzustellen mit einem Opfer oder Gott anzubeten mit einem Opfer. Aber hier merken wir, es kommt nicht auf die Äußerlichkeit drauf an. Es kommt nicht auf die Art und Weise drauf an. Es kommt nicht darauf an, wie ich äußerlich Gott gefallen möge, wie ich äußerlich Gott eventuell dienen möge, wie ich äußerlich Dinge anwende, Formen gewinne in meinem Leben, mit denen ich dienen wolle, sondern es kommt auf das Herz an und was in deinem Herzen gegenüber Gott geschieht. Es kommt auf das tiefe Vertrauen auf Gott an. Ich denke, dass wir vielleicht oft in unserem persönlichen Leben, aber auch allgemein in unserer Gesellschaft heute, dieses Prinzip wieder neu lernen müssen. Jemand sagte mal, wir bauen durch äußerliche Formen uns Krücken für das eigentliche geistliche Leben. Damit es nicht so auffällt, dass es in unserem Herzen nicht stimmt, dass wir uns eigentlich gar nicht so auf Gott verlassen, dass wir nicht auf Gott bauen, legen wir uns eine äußerliche Form an, mit der wir nach außen demonstrieren, es ist alles in Ordnung. Das ist der Zustand von Kain. Äußerlich, es ist alles in Ordnung. Er bringt Opfer dar. Aber Hebräer hat uns deutlich gesagt, darauf kommt es nicht an. Es kommt darauf an, was in deinem Herzen abgeht. Interessant ist, dass diese Geschichte hier nicht aufhört, bei dieser Ablehnung des Opfers bei Kain, sondern die Geschichte geht weiter. Und da finde ich es schön, in dieser Geschichte zu sehen, wie Gott gnädig, barmherzig zu uns ist und mit einem einfühlsamen, seelsorgerlichen Herzen an uns rankommt und uns deutlich machen will, was nun die eigentliche Ursache ist, dass Kains Opfer nicht angenommen wird. Abel verschwindet jetzt von der Bildfläche in der Geschichte weiter und es geht nur noch um einen Dialog zwischen Kain und Gott. Und dieser Dialog, den sie führen, macht deutlich, was denn dazu führt, dass wir nicht auf Gott vertrauen können, so wie er sich das vorstellt, so wie er es haben möchte. Und was dazu führt, dass wir uns sehr schnell auf äußerliche Dinge stützen. In Versen 5 bis 7 wird das nochmal deutlich gemacht. Und da heißt es, da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Da sprach der Herr zu Kain, warum ergrimmst du? Warum senkst du deinen Blick? Ist nicht also, wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür. Und nach dir hat sie Verlangen. Du aber herrsche über sie. Kain hat hier ein riesengroßes Problem mit dem lieben Gott. Er fühlt sich ungerecht behandelt. Kennen wir dieses Phänomen? Wenn wir uns von Gott ungerecht behandelt fühlen. Ich habe doch so viel getan wegen dir. Ich habe mich doch eingesetzt. Und dann geschehen Dinge in unserem Leben, die wir nicht einplanen und nicht verstehen können und dann fühlen wir uns von Gott völlig ungerecht behandelt. Das ist die Situation, in der Kain jetzt steckt. Und er macht Gott Vorwürfe vielleicht. Hier können wir in den ersten Blättern der Bibel erkennen, wie Sünde funktioniert. Oder die Anatomie des Bösen. Wie das zusammen funktioniert und wie die Sünde dann in unser Leben hineindringt, nicht durch äußerliche Formen, sondern durch unser Herz und dann unser Herz und unser Leben beherrscht. Hier finde ich eine sehr exakte und deutliche Formulierung, die der Schreiber hier benutzt. Und er heißt es, so lauert die Sünde vor der Tür. Und dieses lauert die Sünde vor der Tür umschreibt ganz deutlich, wie die Sünde funktioniert. Diese Metapher lauert die Sünde vor der Tür kennen wir ja auch aus vielen anderen Bereichen unseres Lebens. Gerade vor Weihnachten sagt man, Weihnachten steht vor der Tür oder im Winter sagt man, der Frühling steht vor der Tür, im Sommer sagt man, der Herbst steht vor der Tür. Oder wenn man andere Dinge erwartet, die auf uns drauf zukommen, worauf wir uns einstellen, von denen wir wissen, dass sie kommen, sagen wir, es lauert vor der Tür. Wir haben eine Erwartungshaltung. Gleich wird etwas sich ändern in unserem Umfeld. Es wird kälter, wärmer und so weiter werden. Man kann sagen, man kann dieses auch auf die Sünde übertragen. Das tut nämlich hier die Bibel. Die Sünde ist etwas, was vor unserer Herzenstür lauert. Wir kennen andere Stellen in der Bibel, auch in der Offenbarung, die diese Umschreibung benutzt. Lauert vor der Tür oder siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an und macht deutlich, dass es hier um das Herz des Menschen geht. Und die Sünde steht davor. Das heißt so viel wie, die Sünde kommt nicht irgendwie über mich, ohne dass ich dafür etwas kann. Sondern die Bibel fordert uns sogar an dieser Stelle dazu auf, dass wir über sie herrschen sollen. Das Böse der Sünde hat die Eigenschaft, dass sie lauert. Und wir kennen das ja, was es heißt lauern. Das ist mit einer bestimmten Absicht auf den günstigsten Moment warten, wo ich jemand anderen überwältigen kann. Und genau das macht die Sünde in unserem Herzen. Sie dringt nicht einfach so ein, weil du was aus Versehen gemacht hast, sondern sie steht vor deiner Tür. Sie kommt nicht automatisch da rein. Sie hat die Lust und das Verlangen, über uns zu herrschen. Sie bekommt die Befriedigung, wenn sie uns überwältigt hat. Das ist die Eigenschaft von Sünde, die wir hier im ersten Buch Mose lesen. Und dann erklärt Gott dem Kain den zweiten Unterschied zwischen dem, was mit Abel passiert ist und was mit Kain passiert ist. Gott sagt, herrsche über sie. Herrsche über die Sünde. War Abel denn sündlos? Abel war genauso ein gefallener Mensch wie der arme Kain, wie wir alle. Abel hatte auch gesündigt. Aber durch Glauben konnte er Sünde überwinden. Und er konnte und hatte die Kraft durch Glauben über die Sünde herrschen. Das, was Gott bei Kain anprangert. Er konnte nicht über das Böse herrschen, das in seinem Leben war, das durch sein Denken, sein Fühlen und Wollen in sein Herz eingedrungen ist. Hier finde ich das so interessant. Denken, Fühlen und Wollen. Das sind die Funktionen unseres Herzens. Wir denken mit unserem Herzen. Das Denken findet in unserem Herzen statt. Das Fühlen findet da statt und das Wollen. Und genau durch diese drei Dinge schleicht sich die Sünde in unserem Leben ein. Wenn wir über unser Leben mal nachdenken und über Situationen nachdenken, wo das so passiert ist, wie entstand die Sünde in meinem Leben? Wo ist sie hineingekommen? Wie ist es passiert? Nicht durch eine äußerliche Handlung, das war die Folge davon, sondern die Sünde begann in meinem Herzen. Sie begann in meinem Denken oder in meinem Fühlen oder in meiner Willensentscheidung. Und das bestätigt uns auch das Neue Testament in 1. Johannes 3, Vers 12. Und da heißt es, nicht wie Kain, der vom Bösen stammte und seinen Bruder umbrachte. Und dann stellt Johannes selber die Frage, und warum brachte er ihn um? Weil seine Werke bösen waren und die des Bruders gerecht. Und alles das stammte aus dem Herzen des Menschen. Der Mensch ist in der Lage und hat die Verantwortung für sein Verhalten und für seine Herzenseinstellung. Wir können über Sünde herrschen, weil die Bibel uns dazu auffordert. Und weil wir die Kraft dazu haben, durch den Glauben an Gott und Jesus Christus. Es ist nicht etwas, wo wir nichts dafür können. Ich bin halt so. Ich kann nicht anders. Die Bibel fordert uns auf, bewusst mit der Sünde umzugehen und bewusst sie aus unserem Herzen herauszuhalten. Und das wirkt sich dann in unserem Lebensstil aus. In 1. Johannes 5, Vers 4 heißt es, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Die Welt ist hier gemeint mit diesem bösen System. Mit dem ist das gemeint, was das Böse, was immer wieder auf uns einströmt. Und durch den Glauben an Gott können wir über die Sünde siegen. Und in diesem Dialog, der hier stattgefunden hatte, hat Gott dem Kain deutlich gemacht, was in seinem Herzen, in der Schaltzentrale seines Lebens, da wo die Entscheidungen getroffen werden, was da passiert ist und immer wieder passiert auch in unserem Leben. Da in unserem Herzen entscheiden wir uns, zu sündigen, negative Gefühle zuzulassen, über uns, über andere. Da in unserem Herzen lassen wir Raum für das Böse oder kämpfen dagegen. Da ist die Schaltzentrale, da geschieht es. Und hier haben wir jetzt nun, nach dem allem, was wir besprochen haben, zwei Gründe, was den Unterschied ausmacht zwischen Abel und Kain. Es sind nicht äußerliche Dinge. Es ist auch nicht die Willkür Gottes, dass Gott einfach mal entschieden hat, ich finde dich besser und dich nicht so gut. Gott ist nicht ein willkürlicher Gott, den wir nicht begreifen können, den wir nicht verstehen können. Gott ist jemand, der sich uns offenbart hat, den wir verstehen dürfen. Und er macht uns hier das deutlich. Zwei Unterschiede. Der Glaube an Gott und durch den Glauben die Sünde überwinden. Und das waren die eigentlichen und gravierenden Unterschiede zwischen diesen beiden Brüdern. Die Bibel legt auch an vielen anderen Stellen sehr viel Wert auf unser Herz, auf unsere Herzenseinstellung. Was geschieht da? Mit welchen Gedanken beschäftigen wir uns da? Das Böse nistet sich immer zuerst im Herzen ein und von da aus bricht es aus und vollführt dann Handlungen in unserem Leben. Wir können äußerlich perfekt erscheinen, aber in unserem Herzen kann es sehr düster aussehen. Wir können die perfekten Christen nach außen spielen. Vielleicht sind wir es gewohnt, über Jahre eine Fassade aufrechtzuerhalten, um den anderen deutlich zu machen, wie toll es in meinem geistlichen Leben aussieht. Liebe Geschwister, ich sage nicht, dass es immer bei allen so ist. Aber ich bin mir sicher, dass wir alle damit kämpfen, dass wir versuchen, Fassaden aufzustellen, damit es äußerlich super aussieht. Alles in Ordnung in meinem geistlichen Leben. Aber in unserem Herzen, da worauf es ankommt, da wo Gott hineinschaut, da wo Gott den Unterschied macht zwischen böse und nicht böse, da kann es weit, weit anders aussehen, als wir mit unserer Äußerlichkeit manchmal darstellen. Und ich möchte, dass wir uns neu das bewusst machen. Es nützt nichts vor Gott, eine Fassade zu spielen. Es nützt uns nichts und es nützt den anderen Geschwistern nichts und es nützt dieser Welt nichts, wenn wir von außen etwas darstellen, was unserem Herzen nicht da ist. Und die Aufforderung der Bibel oder die Mahnung der Bibel ist, herrsche über die Sünde, die in deinem Herzen hineinkommt. Und dann in den letzten Versen in diesem Text sehen wir die Konsequenzen der Sünde. Und interessant ist auch, dass Gott spricht über die Konsequenzen der Sünde in einem Dialog mit Kain und versucht, ihm einiges dabei deutlich zu machen. Gott ist nicht einfach so gesündigt, Kain, nicht verstanden, nicht geklappt, nicht so gelebt, wie ich gedacht habe, weg vom Fenster. Sondern Gott ist dieser seelsorgerliche Gott, der jetzt an Kain in einem Gespräch dazukommt und ihm deutlich macht, was eigentlich da abgeht. Was sind nun die Folgen dieser Sünde? Gott stellt Kain zur Rede. Gott konfrontiert Kain mit den Konsequenzen. Gott ist es nicht egal, was passiert, nachdem du gesündigt hast. Gott schmeißt dich nicht einfach weg. Ich brauche dich nicht, du bist ein Sünder. Sondern Gott tut alles, um uns Menschen deutlich zu machen, damit wir zurückkommen in die eigentliche Gemeinschaft mit Gott und in den eigentlichen Herzenszustand, den Gott von uns eigentlich erwartet.
Und Gott stellt Abraham ja zunächst zur Rede und sagt, wo ist dein Bruder? Wo ist dein Bruder, den du ermordet hast? Ja, liebe Zuhörer, hat Gott denn sowas nicht gewusst, wo sein Bruder ist? Gott ist doch der Allmächtige, der alles sieht. Es ist doch nicht hier eine Frage, wo Gott einfach den Kain fragt, ich möchte wissen, wo du den Bruder versteckt hast. Sondern es ist eine Frage, wo Kain sich überlegen muss, was sind die Konsequenzen deines Handelns? Wo ist der Mensch, der durch deine Sünde verletzt wurde? Wo ist der Mensch, dem du das angetan hast? Gott fordert Rechenschaft von Kain. Wo sind die Menschen, die durch unsere Herzenseinstellung was erlitten haben, benachteiligt wurden, am Boden zerstört sind, vielleicht vom Glauben weggegangen sind oder vieles andere. Oder vielleicht einfach in ihrer Beziehung zu Gott gestört sind oder einfach in unserer Beziehung zu uns gestört sind. Gott fordert von uns und fragt, wo ist dein Bruder? Und ich finde das so toll, dass diese Formulierung mit wo ist dein Bruder hier so steht. Das ist dein Nächster. Wo ist er? Ich habe öfters mal bekommen, wir so in, wenn wir als Missionare in Gemeinden sind, dann kommt oft die Frage, ja, ihr kümmert euch um die irgendwelchen Verlorenen von weit weg. Man muss sich erstmal um unsere eigenen Christen hier kümmern. Ja, dazu fordert uns jetzt die Bibel auf, dass wir uns auch um unseren Nächsten kümmern sollen. Und hier merken wir die Parallele. Kain hat äußerlich alles richtig gemacht. Er hat das Opfer so darbringen wollen, auch wie Abel. Aber darauf kommt das nicht an, sondern kümmerst du dich um deinen Bruder? Ist dir bewusst, was mit deinem Bruder passiert ist? Und als Nächstes fragt Gott, was hast du getan? Hat denn Gott nicht gewusst, was da Kain getan hat? Es ist eine Frage, die dazu führen soll, dass Kain über die Folgen seiner Sünde nachdenkt. Dass Kain über die Folgen seiner Herzenseinstellung nachdenkt. Dass Kain über die Folgen nachdenkt, die entstanden sind, weil er nicht über das Böse in seinem Herzen geherrscht hat. Was hast du getan? Siehst du das ein oder verdrängst du das in deinem Leben? Gott sieht. Gott hat auch im Alten Testament einen Namen als Gott ist der Sehende. Vor ihm können wir nichts verdrängen, was in unserem Leben passiert ist und was in unserem Herzen passiert ist. Oft können wir äußerlich es so darstellen, als ob wir dem anderen nichts Böses angetan haben. Als ob es keine Folgen der Sünde gibt. Aber wie oft ist es in unserem Leben, dass Jahre später die Sünden und die Folgen uns einholen und uns überwältigen, weil wir sie irgendwann in unserem Leben, in unserem Herzen vor Gott nicht geklärt haben. Ich habe das oft in meinem Leben erlebt, wo ich dachte, ach, das war so eine Kleinigkeit, betest du schnell zu Gott und bittest um Vergebung und machst du weiter. Jahre später hat mich das eingeholt und oft dann viel heftiger getroffen, als ich das damals erlebt habe, wo ich dann zu Menschen hin musste und die Dinge klären musste. Und der Aufwand dafür war enorm. Der Aufwand damals, als es passiert ist, war nicht so groß. Verdrängen wir nichts in unserem Leben. Herrsche über die Sünde da, wo sie vor der Tür lauert. Und wenn sie passiert ist, stehe dazu. Und als dann Gott dem Kain die Folgen der Sünde erklärt hatte, wir haben es gelesen, dann reagiert Kain auf diese Strafe Gottes und sagt, das ist ungerecht, ich werde ungerecht behandelt, ich kann das nicht tragen, das ist zu schwer. Ja, wer ist denn schuld daran? Wie ist das überhaupt entstanden, dass du diese Strafe tragen musst? Merken wir, sehr schnell nehmen wir eine Opferrolle ein, wenn Gott uns die Konsequenzen der Sünde aufträgt. Wenn wir die Konsequenzen der Sünde tragen müssen, dann beklagen uns wieder beim Gott und sagen, das kann ich nicht ertragen, das ist zu schwer, das ist zu viel, das ist unmöglich, sowas in meinem Leben zu ertragen. Und Kain sagt, man wird mich umbringen. Das ist eine natürliche Folge der Sünde. Was schleicht sich in dem Leben von Kain ein? Was schleicht sich in dem Herzen von Kain ein? Angst. Angst. Wovor? Angst vor Gott? Angst vor den Konsequenzen der Sünde. Weil er sagt, ich habe Angst, dass andere, die mich treffen werden, mich umbringen werden, so wie ich meinen Bruder umgebracht habe. Die Folgen der Sünde sind Angst vor der Vergeltung anderer. Und wir entwickeln manchmal so einen Mechanismus in unserem Leben, anstatt die Sünde in unserem Herzen zu bereinigen, über die Sünde zu herrschen, auf unser Herz aufzupassen. Anstatt das zu tun, entwickeln wir aufwendige Mechanismen, wie wir diese Vergeltung von anderen oder auch vielleicht von Gott abwenden können, damit sie nicht geschehen in unserem Leben. Wie wir diese Angst, dass uns das Gleiche passiert, was wir den anderen angetan haben, in unserem Leben breit macht. Wir kämpfen nicht mehr gegen die Sünde, sondern gegen was? Gegen die Angst vor der Vergeltung. Und da hat uns der Teufel geschnappt. Und da hat er uns erwischt. Ich glaube auch, ohne dass man bestimmte Situationen meint, dass wir allgemein als Christen wirklich in der Gefahr stehen, dass wir zwar kämpfen, wir kämpfen gut. Und manchmal frage ich mich, wogegen kämpfen wir denn? Kämpfen wir vielleicht gegen die Folgen unserer eigenen Sünde? Gegen die Angst, die sich einschleicht, weil Sünde in unserem Leben da gewesen ist? Kämpfen wir, haben wir Angst, in dieser Opferrolle zu verfallen, Angst, die Konsequenzen der Sünde zu tragen, dass die Konsequenzen der Sünde rauskommen und andere erkennen in meinem Umfeld, da wo ich lebe, ja, da stimmt was nicht in seinem Leben und wir tun alles dafür, damit diese Fassade immer wieder aufrechterhalten bleibt. Aber gehen das eigentliche Problem in unserem Herzen nicht an. Und ich bin dankbar dafür, dass wir heute im Neuen Testament leben, dass Christus gestorben ist für alle unsere Sünden. Es gibt einen Ausweg für unsere Herzenssünden. Gott ist dafür gestorben. Und wir können zu Gott kommen und diese Sünden vor ihm ablegen. Und alle Gefühle, die entstehen als Konsequenz der Sünde, können wir zu Gott vor das Kreuz bringen. Und dann geschieht das, was Gott eigentlich euch auch bei Abel getan hat. Dann kann er das Opfer annehmen. Dann ist das alles, was du tust in deinem Dienst, in deinem Leben für Gott, etwas Angenehmes oder ein anderes Wort, Wohlgefälliges vor Gott. Wenn wir mit einem bereinigten Herzen zu Gott kommen. Und ich möchte auffordern, weil die Bibel immer wieder dazu auffordert, dass wir unsere Herzen bereinigen. Dass wir das Böse überwinden durch den Glauben an Gott. Der Glaube hat genug Kraft, um über das Böse zu herrschen. Wir müssen nicht resignieren. Gott hat uns den Glauben gegeben, dieses Vertrauen auf sein Werk. Diese Geschichte macht uns deutlich, dass wir nur durch Glauben unsere Herzenssünden unsere Herzenssünden überwinden können und dass wir mit den Konsequenzen leben müssen, aber sie auch vor Gott bringen können und Gott dann Heilung geben kann. Gott möge uns dabei segnen. Amen. Wir stehen auf und beten noch.